Hallo Caro.
Hallo Juliane.
Na, wie geht's dir an dem heutigen Freitag?
Sehr gut geht's mir. Ich bin ganz aufgeregt, was du mitgebracht hast.
Ja, eine sehr spannende Folge diesmal. Und zwar geht es diesmal um Tiere. Wir hatten ja schon mal einen Podcast mit Tieren. Das war, glaube ich, dein Thema damals. Und der kam richtig gut an. Weiß ich noch, dass das Hörerfeedback war, ja, hier, das hat uns voll gut gefallen. Da waren richtig viele Tipps drin. Um was für Tiere ging's bei dir?
Hasen?
Ja, also auf jeden Fall.
Vögel.
So Tiere aus dem
Igel.
Garten.
Genau. Und was hast du für Tiere mitgebracht?
Schädlinge. Also Tiere, die wir vielleicht nicht so mögen.
Okay.
Aber ist ja auch okay. Wir sind ja jetzt gerade mitten im Aussaatfieber.
Ja.
Und da gibt es ein Tier, was uns alle nervt. Und ich wusste damals auch gar nicht, bevor ich hier mit dem Gärtnern angefangen habe und die Aussaaten selber gemacht habe, dass dieses Tier, das es jetzt erstmal gibt und dass das so nervig sein kann. Und zwar ist das die Trauermücke.
Oh ja.
Du kennst sie.
Ja, ich kenne sie.
Wie gut kennst du sie denn?
Leider so gut, dass ich sie jedes Jahr wieder antreffe.
Mhm. Und du hattest ja letztes Jahr sogar einen riesigen Schaden an deinen Chili-Pflanzen, ne?
Ja, genau. Wobei das war, ja, also auch erst von den Trauermücken. Aber als ich dann erfolgreich dagegen angekämpft hatte, kamen ja die Blattläuse. Und die haben dann eigentlich den Rest ruiniert.
Stimmt, ich erinnere mich. Ja, aber wir wollen erstmal, also in dieser Folge gucken wir uns an, ne, was macht eigentlich die Trauermücke und was können wir dagegen machen? Mhm. Also, ne, also warum kommt die eigentlich?
Oh ja, cool.
So
ja, bin ich gespannt. Ich glaube, das ist auch voll das brisante Thema unter Gärtnern, die ihre Anzucht selber machen.
Ja, ist auch wirklich so. Ich habe jetzt auch schon mehrere Instagram-Posts dazu gesehen über Leute, die halt schon mal die ersten Erste-Hilfe-Tipps geben.
Ich habe ja auch so eine WhatsApp-Gruppe mit Gärtnern, da ist das auch irgendwie immer wieder Thema. Wenn wir dann alle so in die Anzucht gegangen sind, so nach ein paar Wochen sagen die Ersten, oh nein, das überlebt hier alles nicht, ich habe einen riesengroßen Trauermückenbefall.
Oh ja, und vielleicht lernen wir ja dann nach dieser Folge, wie wir unsere Aussaat schützen können.
Ja, ich muss ja sagen, letztes Jahr hatte ich wirklich einen krassen Befall und dann dachte ich, okay, come on, ich muss da jetzt gegen angehen. Und es gibt ja einige Dinge, die man auch machen kann. Ich bin gespannt, was du vorbereitet hast.
Also ich habe das so ein bisschen unterteilt und als erstes möchte ich natürlich, dass wir die Trauermücke erstmal kennenlernen.
Okay.
Und so ein bisschen mal reingehen in das Leben der Trauermücke und was der eigentlich so macht, was für eine Art Tier das eigentlich ist. Also die Trauermücke an sich legt ihre Eier in Erde ab und die Babys sozusagen, also die Mini-Larven, die ernähren sich von der Erde und von Wurzeln, also von Pflanzenwurzeln.
Ja, stimmt.
Und die mögen natürlich am liebsten die kleinen jungen Pflanzenwurzeln, ne, die so ganz klein sind. Deswegen immer großes Problem bei unseren gerade frisch ausgesäten Keimlingen. Ne, die haben ja ganz feine, leckere, kleine Wurzeln.
Und auch leider nur wenige davon.
Genau. Mhm. Und wenn die dann angeknabbert werden, dann ist das ein Problem. Aber weißt du, wie lange die leben? Eine Trauermücke.
Eine Trauermücke. 14 Tage.
Nee, nicht so lange.
Oh wow, echt?
Nur
kürzer?
Fünf Tage nur.
Wow.
Fand ich auch
also
interessant.
Von dem, sie fressen da unten bis hin zu, sie fliegen dann weg und sterben direkt?
Nee,
oder?
Nee. Also das wäre wirklich nur die erwachsene Trauermücke. Mhm. Also wenn sie schon ausgereift ist. Mhm. Der komplette Lebenszyklus beträgt ungefähr 3 bis 4 Wochen.
Wow.
Also das heißt, die ist Ewigkeiten unter der
Erde. Unter der Erde, ja.
Sodass wir das gar nicht so richtig mitbekommen, was sie da eigentlich macht als Larve ne, und so weiter. Und da richtet sie ja dann auch den größten Schaden an.
Ja.
Und deswegen ist es auch immer so, wenn du so einen Trauermückenbefall hast und diese Mücken dann auf der Erde umherschwirren und in der Nähe deiner Pflanze sind, ist es fast schon zu spät, weil die Mücke hat ihr nicht über die Hälfte des Lebens ja schon unter der Erde verbracht und da den größten Schaden angerichtet.
Stimmt.
Und jetzt geht es natürlich darum, dass die erwachsenen Mücken dann ja wieder neue Eier legen. Und da kann man höchstens noch was gegen die erwachsenen Mücken machen.
Ja.
Ja, fand ich auf jeden Fall auch spannend.
Total.
Und diese Mücken gibt es natürlich nicht nur in unserer Erde und bei uns im Haus, sondern kommen ja eigentlich in der Natur vor. Und die haben natürlich auch natürliche Feinde.
Mhm.
Und die natürlichen Feinde sind Spinnen, Vögel und alle Arten von Raubinsekten. Sowas
Okay.
wie Hornissen zum Beispiel oder eine größere Wespe.
Ja, das ist ja krass, oder?
Ja.
So eine Spinne?
Ja, die fressen die gerne.
Ja, aber eigentlich ist doch so eine Trauermücke total klein. Da muss so eine Spinne mega viele Trauermücken davon fressen.
Ja, das stimmt. Die müssen cool. ganz schön viele
ich müsste
davon
mir
essen.
Mehr Spinnen halten wahrscheinlich.
Ja, das wäre das Gute, wenn du dann noch welche im Haus hast. Aber ich wollte auch eigentlich sagen, diese Tiere haben wir eben nicht im Haus. Deswegen haben die natürlichen Feinde fehlen halt
ja,
bei uns.
Ja, stimmt.
Und Trauermücken hast du auch ganz oft in Zimmerpflanzen. Ne? Also die kommen wirklich aus der Erde. Also es hat jetzt auch nichts mit unserer Aussaat zu tun, sondern es liegt meistens wirklich an der Erde. Mhm. Ja. Naja, das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. So, das war der kleine Steckbrief, den ich vorbereitet habe. Und jetzt ein brisantes Thema.
Ja.
Glaubst du, die Trauermücke ist gefährlich? Also so, ne, kann die irgendwas verursachen, außer natürlich den Schaden an unseren Pflänzchen?
Ja,
Weil zum Beispiel eine Mücke, ne?
Ja,
wenn du jetzt,
ja.
Also es gibt ja Mücken, die haben da irgendwelche Viren in sich oder Bakterien und so. Was ist deine Einschätzung also, als alter Trauermücken?
Boah, also ehrlicherweise finde ich die so klein. Ich würde nicht denken, dass die so eine große Gefahr darstellt. Aber wenn du so fragst, dann vielleicht doch. Da bin ich jetzt unsicher.
Naja, es ist interessant, dass überhaupt dieses Thema aufgerufen wird, ne? Weil ich dachte auch so, naja, wieso, die ist doch nicht gefährlich. Ist wie, als ob man jetzt sagen würde, so eine Spinne oder so eine Eintagsfliege oder so wäre gefährlich. Und an sich sind die auch für Tiere und Menschen nicht gefährlich. Die können nur gefährlich sein oder zumindest bedrohlich, zum Beispiel in Krankenhäusern, wenn du also Patienten hast, die vielleicht auch nicht mit kontaminierter Luft oder was auch immer in Verbindung kommen können, da sollte halt dann auch keine Trauermücke sein und besonders, wenn dann auch viele auf einem Haufen sind, dann können da natürlich irgendwelche Keime entstehen, die dann, also weil die sind ja Lebewesen, die müssen ja auch mal auf Toilette sozusagen und das ist dann in so einem sterilen Umfeld kann das natürlich gefährlich werden. Deswegen ist zum Beispiel auch ein Grund, warum du halt keine Pflanzen mit ins Krankenhaus nehmen sollst.
Ja, okay. Aber dann wieder auch nur so in so Extremsituationen könnte sie gefährlich werden. In unserem Alltag tatsächlich eher nicht.
Nee, das stimmt.
Okay,
also,
Und
für gesunde Menschen auch nicht. Also,
ja
das
gut,
ist
zum Glück. Ich dachte auch, jetzt schon.
Nee, aber es wäre ja auch die Frage gewesen.
Ich lebe in einer Gefahr.
Ja, kann ja sein, dass du das Gemüse, was dann einmal angenagt wurde,
ja,
dass
stimmt.
das dann später irgendwie was bekommt, aber ist nicht so.
Ja, cool.
Aber an sich ist ja jetzt auch die Frage, wozu gibt es diese Tiere eigentlich?
Ja, das finde ich auch. Das ist irgendwie, das ist sehr, sehr interessant. Sag doch mal.
Ja.
Also ich finde die unnötig.
Ja, und meistens ist es ja so wie gerade schon gesagt, oft gibt es ja kleine Insekten, die sind dann einfach nur die Nahrung von anderen Tieren, von Spinnen
ja, gut,
und Wespen
ja,
und so weiter.
Ja, gut, ja, ist vielleicht so.
Aber in unserem Fall ist das ein sehr wichtiges Insekt für den Wald, denn die Trauermücke ist eines der wichtigsten laubzersetzenden Tiere.
Ah ja, okay, krass. Na klar, also, wenn die dann das fressen.
Ja, also die fressen sozusagen richtig viel von den Blättern und ja, sorgen dafür, dass die eben dann zur Erde irgendwann
okay,
werden.
Okay, krass.
Und deswegen sitzen sie halt auch oft in Erde, die halt noch so kleine Mikroorganismen enthält.
Ja.
Also auch wenn du im Baumarkt oder so dir dann Erde holst, kann das halt sein, dass da noch altes, zersetztes Material drin ist und da sind dann noch die Trauermücken drin, die dann noch lecker davon essen. Und daher kommen die dann und das ist eigentlich deren
krass,
Nutzen. Also in der freien Wildbahn sind die schon wichtig.
Eigentlich sind die total verkannt, wa?
Ja, und ich mag die ja auch, weil ich bei mir ja kein großes, also ich hake ja das Laub nicht so, Laubhaken. Und da ist es ja natürlich, wir packen das immer so auf Haufen bei uns in den Wald, also in den eigenen Wald. Und ist natürlich toll, je schneller sich dann dieses Laub zersetzt, desto eher ist es Erde.
Total.
Also ich freue mich dann über diese ganzen Insekten.
Also halten wir fest, die lebt eigentlich kurz, die ist nicht gefährlich, die ist eigentlich total nützlich. Ja, ich habe sie voll verkannt.
Ja.
Die macht mich total aggressiv, wenn ich die habe in meiner Anzucht. Aber eigentlich ist die voll nützlich.
Total. Aber trotzdem, wie du schon sagst, sie macht uns Gärtner aggressiv.
Ja.
Und da wollen wir jetzt nochmal weiter ansetzen, weil es hilft uns ja nicht zu sagen, das ist ein gutes Tier.
Jetzt willst du meine Triggerpunkte nochmal raus.
Es nervt ja trotzdem.
Ja.
Genau. Und es gibt natürlich Sofortmaßnahmen. Welche hast du denn damals angewendet, als du gesehen hast? Also erstmal, wie siehst du denn, dass da Trauermücken sind? Das ist ja einfach schwarze Erde mit schwarzen Tieren drauf. Weißt du noch, wie du das als erstes gesehen hast?
Ja, und zwar, wenn ich dann gegossen habe zum Beispiel von oben, was ja auch ein Fehler ist, was man nicht machen soll, aber da kommst du vielleicht gleich nochmal zu, dann sind die schon rausgekrabbelt gekommen aus der Erde. Dann habe ich gesehen, da bewegt es sich. Und dann habe ich eigentlich sozusagen gedacht, oh nee, was ist das denn? Und habe so eine Gelbkarte hingehangen, weil diese Gelbkarte, dadurch kann man sie ja identifizieren. Also viele sagen ja auch immer, das ist so ein Mittel gegen Trauermücken. Das ist es aber nicht unbedingt in erster Linie, sondern eigentlich ist ja die Gelbkarte dafür da, um festzustellen, was man da für Tiere in seinem Dings hat.
Korrekt.
Aber trotzdem habe ich die dann immer dahin gehangen, weil ich war natürlich froh, wenn jedes Ding da schon mal gegen geflogen war, was dann nicht mehr sozusagen in die Erde konnte, um irgendwas zu da an Getier zu lassen, an Eiern zu lassen.
Genau, also zu den Gelbkarten kommen wir auch gleich, aber die ersten Sofortmaßnahmen sind ja genau erstmal, dass man das Wässern einstellt, also dass da kein, dass du vielleicht zu feuchte Erde hast, dass du es erstmal trocken stellst. Bei der Aussaat natürlich schwierig, aber bei Zimmerpflanzen oder größeren erwachsenen Pflanzen ist das gar kein Problem. Also da erstmal ein bisschen austrocknen lassen. Übrigens auch als Profi-Tipp für Chili-Pflanzen, wenn die schon ausgewachsen sind und man die absichtlich immer mal so Trockenperioden aussetzt, dann werden die schärfer.
Ja.
Ne, dieser Stress, der verursacht wird, der macht die Chili scharf.
Ja, witzig.
Genau, also nur so als Profi-Tipp von uns Gärtnern.
Ja,
ja, aber genau, das ist erstmal die Sofortmaßnahme. Aber wie du schon sagst, kommen wir mal zu den Gelbtafeln. Denn wie du auch schon erwähnt hast, das geht gar nicht darum, da jetzt die Tiere aufzufangen oder zu sagen, das ist jetzt das einzige Mittel, sondern das ist wirklich dazu da, um frühzeitig zu sehen, welche Tiere sind da drin. Das heißt, wenn du jetzt mit der Aussaat startest, stell am besten schon mal eine Gelbkarte daneben.
Ja.
Einfach, wie du auch gerade meintest, um die erwachsenen Tiere schon mal abzufangen und um eben auch mal zu sehen, wie viele sind es eigentlich.
Ja, genau.
Weil ganz oft sind die in der Bodennähe und du siehst es erst viel zu spät, wenn dann wirklich dann das Rudel ausgebrochen ist. Das ist wirklich gut. Und du erkennst dann da diese Gelbkarten, die locken auf jeden Fall noch die weiße Fliege an und Blattläuse auch. Also die würdest du da auch sehen. Die lieben
cool.
Die Gelbkarten.
Mhm.
Also würde ich sagen, die besorgen wir auf jeden Fall schon
mal. Ja, würde ich auch sagen.
Wir müssen auch mal gucken. Wir haben ja unseren Premium-Partner Borago.
Ja,
ob
stimmt.
Der auch Gelbkarten hat, weiß ich gar nicht. Ob es da die im Shop gibt, müssen wir uns mal angucken. Wenn ja, können wir das ja hier in die Shownotes mal verlinken.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wenn es da was gibt, das ist eine gute Idee. Ja, würde ich denken, dass der auf jeden Fall sowas hat.
Eigentlich schon, ne? Müssen wir uns mal gucken.
Gucken wir mal.
Müssen wir mal angucken, genau. So, dann nächstes Mittel, was man nehmen kann, was auch sehr ökologisch ist. Und ich glaube, du hast auch...
Zur Prävention? Oder
schon wenn die Fliege da ist. Das ist wirklich so viel Öko geht gar nicht. Also das ökologischer geht es gar nicht mehr. Was denkst du, was ist es?
Der Staubsauger.
Nee, da saugst du dir ja dann die Pflanze weg. Vor allem noch die kleine, junge Jungpflanze.
Nee, das hat eigentlich auch immer gut funktioniert. Ich habe da mit dem Staubsauger immer manchmal drüber gesaugt.
Okay. Nee, ich meine eine andere Pflanze. Die kann helfen.
Hatte ich auch mal, habe ich dann vertrocknen lassen. Fleischfressende Pflanzen.
Ja, also vor allem die Aussaat ist zu feucht, deswegen kommen die.
Ja, aber fleischfressende Pflanzen darf man ja nicht so gießen.
Ach so, ich hatte noch nie welche.
Nee, da gibt es welche,
nicht.
Die sich irgendwie über die Luftfeuchtigkeit ernähren und so.
Ach okay, ja, und natürlich von den
genau,
von den
Und dann habe ich die vertrocknen. Also so, da war halt keine Luftfeuchtigkeit mehr.
Okay, ja, da, aber man kann ja trotzdem mal gucken, eine fleischfressende Pflanze, wenn man die vielleicht schon zu Hause hat, einfach daneben stellen.
Mhm.
Ich habe auch eine Sorte.
Ja, es sind nicht alle Sorten.
Genau, und zwar das Fettkraut.
Ja,
das ist
ja,
das cool. Beste.
Mhm.
Das ist die Pinguicula vulgaris.
Okay.
Also falls man da jetzt nochmal nachgucken will. Ja, aber Fettkraut, die fressen sehr gerne die Trauermücken. Und ist halt wie eine Gelbtafel letztendlich, nur dass du dann noch deine Pflanze anhörst.
Ja, cool. Witzig.
Also, und jetzt kommen wir nochmal zu Hausmitteln. Also ich habe noch ein paar vorbereitet.
Ja, cool.
Es gibt wirklich viele Sachen gegen die Trauermücken. Du kannst natürlich, das habe ich bei dir letztes Jahr auch gesehen, die Erde mit Quarzsand benetzen oder sozusagen eigentlich fast schon einen Zentimeter hoch ja, Sand drüber und dann ja, hält es sozusagen die Larven unten in der Erde und die können, also die erwachsenen Tiere können gar nicht nach oben, das ist denen viel zu schwer, da durch diesen Sand zu kommen und ja, können sozusagen sich nicht mehr vermehren. Ne, aber dass sie dann in der Erde sind, kann natürlich trotzdem passieren. Also die Eier sind dann trotzdem schon. Ja. In der Erde. Hat das bei dir gut geklappt letztes
Jahr? Ja, das hatte schon gut geklappt. Das hatte einen echt guten Effekt. Und vor allem, das war auch etwas, was ich drauf gemacht hatte, direkt nach der Keimung schon. Ne? Also das kannst du dann auch relativ früh anfangen, drüber zu machen. Und das war dann auch, als ich sozusagen die zweite Aussaatrunde gestartet hatte, vom Gefühl her das, was am ehesten geholfen hat, dass überhaupt erstmal gar nichts passiert. Die kommen da nicht mehr rein in die Erde von oben, ne? Da kann irgendwie, die kommen nicht mehr raus von unten und dann vegetiert das so ein bisschen da vor sich hin, was da drinnen passiert und dann ist gut.
Ja, das Blöde daran ist nur, du siehst nicht, wie feucht ist deine Erde noch.
Ja, das stimmt.
Also da ist nämlich das der Nachteil, du müsstest da vielleicht dann entweder immer mal mit dem Finger rein oder mit einem richtigen Feuchtsensor gucken, wie viel, ne, wie feucht ist die Erde? Ja. Weil das ist die große Gefahr, dass dir sonst die Erde austrocknet. Aber das hattest du nicht, ne? Das
Problem. Nö, hatte ich nicht.
Ja. Okay, das ist schon mal ein guter Tipp. Und du hast ja auch nicht Quarzsand genommen, sondern einfach Sand aus der Sandkiste.
Ja, genau.
Ja. also ganz Buddelkassensand.
Ja, aber der ist ja auch recht fein.
Ja.
Aber ja, genau. Super. Quarzsand wäre doch dann so für Vogelsand, oder?
Oh, weiß ich gar nicht. Ach so, so ganz weicher.
Ja.
Ich weiß ehrlicherweise nicht, was Quarzsand ist. Aber ja, kann man ja nochmal irgendwie recherchieren.
Also
ich versuche es immer ohne Sand.
Mit Sandkastensand hat es auf jeden Fall funktioniert und ich glaube, mit Vogelsand würde es auch locker funktionieren.
Okay, Vogelsand. Aber hattest du früher mal einen Vogel? Kennst du dich damit aus?
Ja.
Ach so, ja gut, deswegen, wir hatten die Vögel. Aber ja, früher in den 90ern gab es ja öfter so Vögel. Mhm. Die haben vielleicht auch die Trauermücken gefressen.
Ja, kann sein.
Aber gut, wir machen weiter. Es gibt natürlich noch drei Mittel, die ich vorbereitet habe.
Ja, schieß
und
mal los.
Und zwar einmal Neem.
Ja,
mein absolutes.
Ich wusste gerade, das wolltest du, das ist doch dein Ding, so,
ja,
ne?
Ja, ich mag Neem sehr gerne, von dem Neembaum oder Neem, N-E-E-M wird das ja geschrieben. Ja, vom Neembaum aus Afrika kommt der und der hat halt, also dieser Baum hat irgendwelche Öle in sich und man hat dann eben festgestellt, das ist ein sehr guter Dünger und ein sehr guter Schädlingsbekämpfer.
Ja, cool.
Also, ne, Win-Win
das ist
für alle.
Dein Wundermittel, oder?
Genau. Und ja, da ist halt der Wirkstoff Azadirachtin oder Rachtin. Ja, keine Ahnung, warum ich auch immer diese Dinger vorlese.
Ja, ne? Das ist echt witzig.
Ich hatte ja sogar Latein damals in der Schule.
Boah,
da merkt man gar nichts mehr
nicht.
Von. Azadirachtin, würde ich jetzt mal sagen.
Okay.
Genau. Und was da der wirklich, also du musst natürlich das mit Wasser verdünnen, wäre zu stark und zu ätzend, wenn du es halt direkt auf die Erde gibst. Was da der Wirkstoff daran ist, also du gießt deine Aussaat damit, ist halt ein bisschen kleiner Dünger drin. Und die Eier, die da drin sind, die werden gehindert daran, sich weiter zu entwickeln.
Okay, ja.
Also das Stadium, was das Tier dann hat, wird halt nicht weiter fortgesetzt. Also die sterben nicht. Es ist halt keine Tötung der Tiere, sondern einfach wie so eine Lähmung, würde ich sagen.
Okay.
Aber dauerhaft. Auf jeden Fall fand ich das ganz interessant, das mal so zu lesen.
Ja, ja.
Und deswegen kann natürlich auch sein, dass du trotzdem noch siehst, deiner Pflanze geht's schlecht, auch wenn du mit Neem behandelt hast, weil eben der Status sozusagen des Tieres gleich bleibt. Aber du verhinderst natürlich, dass sie sich vermehren und dass es erwachsene Tiere werden. Genau. So, dann haben wir noch ein Hausmittel. Und das sind Nematoden.
Ja, Nematoden. Davon bin ich ja immer total großer Fan.
Erzähl mal, was hast du letztes Jahr mit Nematoden
gemacht? Naja, bei den Nematoden ist es ja so, dass wir das immer für unseren Rasen benutzen, weil wir ja diese Wiesenschnake haben, diese Tipula-Larve, die eben auch genauso wie eigentlich die Trauermücke, aber halt nur eben in groß, sich von den Wurzeln vom Gras, also vom Rasen ernährt und dadurch dann kahle Stellen auf dem Rasen sind. Und ich wurde ja schon öfter mal angesprochen, wenn wir auf Instagram unsere Gärten zeigen, was ich eigentlich für einen krassen Rasen habe.
Das stimmt.
Und genau, also da ist es tatsächlich so, dass ich da eben mit Nematoden behandle. Und ich gehe davon aus, dass das genauso auch bei den Trauermücken funktioniert. Mhm. Also die Fadenwürmer, das sind ja die Nematoden, gehen, oh Gott, in die Larve rein, genau, und saugen die, glaube ich, aus oder, ja, so?
Die parasitieren
das, genau,
Tier. Mhm. Genau, also es ist wirklich, die sind dann der Parasit von der Pflanze und von dem Schädling und fressen die von innen auf, ja, und dann, ja, geht es da nicht mehr weiter.
Oh, die armen Trauermücken. Ja, jetzt tun sie mir gerade ein bisschen leid.
Es ist sehr brutal, die Natur. Ja, ja, aber genau so ist es auch. Und wichtig sollte dabei sein, als Tipp, das Substrat, also die Erde, sollte nicht kälter als 12 Grad sein. Mhm. Was ja bei den meisten Aussaaten so ist. Ne?
Ja, grade, stimmt eigentlich.
Ja, was wir jetzt auch so aussehen, ist ja immer so auf mindestens 18 Grad bis 20, 22, 26, stimmt, Grad auch bei manchen Chilisorten. Von daher muss man nur darauf achten, dass die Erde nicht zu kalt wird, weil dann auch die Nematoden sterben würden. Das machen die nicht. Ja. Und noch als kleiner Tipp, du solltest danach die Pflanzen 3 bis 4 Wochen nicht, also wenn die Nematoden in der Erde sind, nicht düngen.
Ja, okay.
Das mögen die gar nicht, also was natürlich bei der Aussaat okay ist. Und du solltest die Erde mit abgestandenem und temperiertem Wasser, also sozusagen Zimmertemperaturwasser, gießen.
Ah ja.
Das mögen die auch am liebsten.
Aha.
Also, ne, dass du da jetzt nicht das kalte Wasser aus dem Hahn nimmst, sondern lieber einen Tag stehen lässt und dann erst.
Ah ja. Ja, ich muss ja sagen, dass ich bei der Aussaat da bislang immer ziemlich vorsichtig gewesen bin, was Nematoden anbelangt. Anders als bei meinem Rasen. Weil ich dachte immer, naja, dann verlagert man so ein bisschen das Problem, weil zu viele Nematoden im Boden ist ja auch nicht gut.
Ja.
Und wir pflanzen ja teilweise auch zum Beispiel extra Tagetes und sowas alles, damit diese Nematoden eben nicht an unser Gemüse gehen, und weil wir wollen, dass das schützt. Wenn ich jetzt da extra nochmal Nematoden raufkippe, um Trauermücken zu entfernen, dann brauche ich demnächst irgendwas, um dann Nematoden wieder, genau, aus meinem Boden zu entfernen.
Das ist immer das Ding, wenn man versucht, die Tiere mit anderen Tieren zu bekämpfen.
Genau.
Na, das hat man ja auch im großen Stil jetzt in Ländern wie Neuseeland oder so mal gesehen, wenn da wirklich Tiere eingeschleppt werden, dann werden die schnell zur Plage, weil die anderen
Welches
Tiere...
Welches denn in Neuseeland?
Ach, da sind, also eigentlich gefühlt hast du ja alle Tiere, die da sind ja dann zur Plage geworden.
Oh, krass.
Also weiß ich nicht, wenn du dann zum Beispiel Katzen nimmst, Hunde und Katzen, die es da auf der Insel gar nicht gab, die haben dann weiß ich nicht, Wallabies oder die, ach, was weiß ich, was sie da alles gefressen haben. Oder zum Beispiel den Kiwi, den kleinen Vogel, der ist ja auch vom Aussterben bedroht. Sowas wird dann natürlich von den großen, wahrscheinlich Katzen, Hunden, Pferden, na gut, Pferde fressen sowas nicht, aber ne, gefressen. Oder in, ich weiß auch, in Australien gibt es auch das Problem, dass da an hier diese Dromedare, Andromedare wollte ich schon sagen, das ist was anderes, aber die Dromedare auch eingeführt wurden, jetzt sind sie da auch eine Plage
im
Outback. Da siehst du dann überall Kamele, die sind da zum Abschuss freigegeben. Und,
oh Gott.
Ja, es ist... Ist halt schwierig, ne? Wenn du versuchst, andere Tiere mit Tieren zu bekämpfen.
Ja, genau. Deswegen. Also deswegen bin ich bei Nematoden immer in der Aussaat ein bisschen vorsichtig.
Ja.
Ich versuche erstmal die anderen Sachen, sagen wir es so.
Ja, und dann zu dem Thema passt auch, man könnte auch Raubmilben nehmen, die sind ähnlich. Die packst du aber innerhalb eines Granulats auf die Aussaat drauf, also auf die Erde. Ja, weiß ich nicht. Ist ähnliches Prinzip, ne? Tiere gegen Tiere. Und jetzt noch der letzte Punkt. Bakterien gibt's auch.
Ah, ja.
Aber auch ähnlich. Also die letzten drei, da würde ich eher von abraten, weil man auch, also das klingt, finde ich, auch alles immer ein bisschen zu radikal. Also man kriegt es, glaube ich, auch mit unseren anderen Hausmittelchen hin. Und diese Bakterien, die würde man halt auch übers Gießwasser in die Erde bringen. Und die kommen dann, das kannst du kaufen in so Präparaten. Ich habe mal geguckt, wie die heißen. Neudomyk zum Beispiel ist so ein Präparat. Also auch keine Werbung, ne? Wir haben da gar keine Erfahrung zu. Aber das geht sozusagen in den Verdauungstrakt der Mücken und zerstört die dann eben auch.
Ja, ich muss ja sagen, dass ich immer so ein bisschen denke, wenn man früh genug anfängt mit der Aussaat, dann hat man vielleicht auch die Chance, ein, zwei Sachen auch nochmal anzusetzen, wenn man sieht, okay, man hat jetzt wirklich seine ganze Aussaat an irgendwie an eine Trauermücke verloren oder an so eine Trauermückenbefall verloren, dann fängt man halt nochmal an, würde ich denken. Und ich würde auch denken, bevor ich jetzt irgendwie teuer in irgendwelche Nematoden oder Raubmilben investiere, ist es dann wahrscheinlich am Ende sogar fast günstiger. Ja. Ich kaufe mir irgendwie die Pflanzen dazu.
Ja.
Gut, außer ich habe jetzt irgendwie zigtausend Quadratmeter Garten, das ist dann vielleicht nochmal was anderes. Und ich muss ja auch sagen, dass ich denke, man kann ja auch einfach präventiv die Pflanze zu dem frühestmöglichen Zeitpunkt dann auch aus der befallenen Erde rausnehmen und kann sie umtopfen.
Genau, wenn du auch siehst, sie wächst weiter, dann ist das ja dann noch gar nicht so schlimm.
Hat man ja auch nochmal die Möglichkeit, da ein bisschen zu schützen. Dann nimmt man vielleicht die ein oder andere Larve doch noch mit, aber einen krassen Befall kann man dann vielleicht eindämmen dadurch, indem man die Erde austauscht.
Ja, auch gute Idee. Und der Punkt war auch gut, wenn wir jetzt auch mit der Aussaat anfangen und diese Probleme haben, dann, die letzte Rettung sind im April, Mai und Juni meistens noch Pflanzenmärkte, meistens Höfe, Biohöfe, die haben immer noch Jungpflanzen zum Verkauf.
Freunden kann man sicherlich auch immer was eintauschen. Letztes Jahr hast du mir eigentlich die ganze Paprikaernte gerettet, weil du hattest so viel extra ausgesät.
Genau, also da kann man wirklich immer noch tauschen. Wir weisen dann natürlich auch immer drauf hin, wenn es soweit ist und geben ja auch Tipps zu Pflanzenhöfen, die wir so kennen. Mhm. Und deswegen muss man sich da auch gar nicht so einen Stress machen. Es ist ja immer noch ein Hobby, ne? Also da muss man da nicht so viel investieren. Gut, das war es eigentlich schon zu dem Thema.
Ja, cool.
Und ich habe aber noch ein unnützes Wissen vorbereitet. Ja. Und zwar geht es darum, weil ich weiß ja, dass du auch eine Pflanzenlampe hast und diese auch gerne, sagen wir mal so, viel nutzt. Also lange angeschaltet hast.
Ja.
Ja, und zwar habe ich jetzt nämlich rausgefunden, dass Pflanzen ein Jetlag erleiden können.
Oh.
Wenn sie nicht die richtigen Tag- und Nachtphasen erleben.
Ja, okay, krass.
Und zwar wurden in Tests verschiedene Pflanzen eben wie so eine Art Uhr ausgesetzt. Also, dass man dann gesagt hat, jetzt scheint die Sonne, jetzt ist dann wieder abends und es wird dunkel, Dunkelrhythmus. Und wenn dieser Rhythmus gestört wurde, sozusagen, wenn die eine nur noch Sonne bekommen hat und die andere Pflanze dann aber Sonne und Nacht erlebt hat, hat man gemerkt, dass die Pflanze mit dem Tag-Nacht-Rhythmus besser wächst und gesünder wird.
Ja.
Als eine, die eben sozusagen einen anderen Rhythmus bekommt. Das liegt aber auch an Pflanzen, also das ist jetzt nicht nur Tag-Nacht, sondern auch wenn du eine Pflanze, sagen wir mal, wirklich jetzt aus Australien mitnehmen würdest, was ja nicht erlaubt ist, aber die mitnehmen würdest und dann in Deutschland hier hinstellen würdest, dann hat die erstmal einen falschen Rhythmus, weil die ja gelernt hat, wann ist Tag und wann ist Nacht. Fand ich ganz interessant.
Ja, total. Dazu habe ich gestern auch was richtig Interessantes gehört. Das gehört eigentlich dazu. Das ist ja total witzig.
Ja, was hast du gehört? Oder das Gleiche?
Ja, okay. Sowas Ähnliches. Also da ging es irgendwie darum, dass es gibt so Kategorien von Pflanzen und da gibt es zum Beispiel welche, die brauchen zum Blühen mehr Tag als Nacht. Mhm. Und dann wiederum gibt es welche, die brauchen mehr Nacht als Tag.
Mhm.
Und wenn sie das nicht bekommen, dann wachsen sie einfach nur, aber haben keine Blütenbildung.
Ach,
und
okay,
andersrum. Und das spielt ja da auch so ein bisschen mit rein, der Gedanke. Das fand ich auch super interessant.
Ja, also ich finde, wenn man jetzt die Pflanzenlampe hat, sollte man vielleicht den Tag-Nacht-Rhythmus von so vom März, April nachstellen. Weil das ist ja eigentlich die normale Aussaatszeit. Wo man dann eben an der Fensterbank auch das normale Licht nutzt. Und deswegen würde ich jetzt sagen, vielleicht ein, zwei Stunden länger die Lampe anlassen.
Ja, ich habe vier, glaube ich, an nach Sonnenuntergang.
Genau, und das ist dann, glaube ich, noch alles im Maßen.
Mhm.
Ja,
witzig.
Sehr gut. Das war's diesmal zu dem tierischen Thema.
Ja, cool, richtig gut. Das hat mir voll gut gefallen.
Ja.
Ich weiß jetzt, dass die Trauermücke dass sie eigentlich gar nicht so böse ist.
Genau, sie will eigentlich doch auch nur fressen, so wie wir alle.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Okay, dann freue ich mich auf die nächste Woche und dann geht es ja nächsten Freitag weiter.
Ja.
Und bis dahin, alles Gute.
Bis dann.
Tschüss.